Vater im Himmel, ich möchte von Herzen danken, dass du so, so gut bist, Herr. Und du siehst die Schatten in unseren Herzen, wo, wenn wir ehrlich sind, das manchmal hinterfragen, Herr. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Licht und deiner Wahrheit kommst, auch heute und darüber hinaus. Dass du uns offenbarst, wo wir denken, du willst uns da irgendetwas vorenthalten. Damit, wenn die Freiheit der Kinder Gottes hineinkommt, Herr, dass wir so frei werden, Herr, dass wir sagen können, selbst wenn wir unser Leben geben, das ist das Beste, was uns passieren kann. Und das kannst nur du bewirken, Herr. Ich möchte euch nur bitten, kurz die Augen geschlossen zu halten. Ich hatte noch einen Eindruck. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Jesus heute jemand seinen Herzenswunsch erfüllen möchte, der sagt, ich möchte die Erfüllung des Heiligen Geistes erleben. Ist jemand da, der das im Herzen hatte, heute ganz neu erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist? Dann darfst du jetzt gern die Hand heben, dann würde ich gern für dich beten. Vater, ich danke dir für den Mut, für die Hand, die jetzt gehoben wurde. Ich bitte wirklich, dass du jetzt kommst, wie mit einem Feuer Jesus Christus beim Pfingsten, dass ich Feuerflammen über dem Kopf sehen darf, der Hand, die er sich gestreckt hat. Dass ich spüre, die Kraft des Heiligen Geistes ist ab jetzt noch viel mehr in meinem Leben, als es sich einfach dir hingibt, diese Person. Ich danke dir für den Glauben, den du ihr geschenkt hast, und du wirst den Glauben reich besegnen, in Jesu Namen. Amen. Ja, vielen Dank, Peter. Das hat mich jetzt ein bisschen gecrashed und aus meinem Konzept geworfen. Und sollte ja fast drauf was sagen. Anführungsstrich, wie geht es mir? Nein, muss ich nicht, aber ich will es trotzdem. Ich habe es nicht vorgehabt, aber ich möchte auch Gott die Ehre drüber geben. Die letzten Wochen waren für mich heftig, nicht in der Weise, weil mich die Sache belastet. Die Sache mit der Schule belastet mich eigentlich gar nicht, weil ich da absolut im Frieden Gottes bin. Aber ich habe seit 6 Wochen wieder Depressionen erlebt, wo ich dachte, ich habe keine Lust mehr. Woher kommt jetzt das auch schon wieder? Und es fühlt sich einfach katastrophürchterlich an. Aber ich habe gesagt, hey, Gott, das ist dein Problem, nicht mein Problem. Du hast mich berufen, ich gehöre dir, also guck dafür, dass wir irgendwie da rauskommen. Und eine Sache möchte ich euch kurz erzählen, weil wir ja manchmal auch gar nicht wissen, woher kommt die ganze Sache. Aber diese Woche habe ich was erlebt, es hat mich wieder daran erinnert, wie viel Kraft der Heilige Geist in uns freisetzen kann, wenn er es offenbart. Ich bin am Donnerstagmorgen aufgestanden mit einem Gedanken, Zehntelsekunde, da war er weg. Im Nachhinein weiß ich genau, dass dieser Gedanke ein Angriff war. Den habe ich im Moment so nicht gesehen, weil ich den schon manchmal hatte. Innerhalb von 2 Stunden hatte ich so eine Depression, dass ich dachte, was ist bitte schön heute los? Ich war müde, ich war ausgepowert, Und jetzt wusste ich genau, jetzt kann ich eine Entscheidung treffen. Mich in die Passivität zu verlassen und zu hoffen, dass irgendwas passiert oder aufzustehen. Und ich wusste, wenn ich nichts tue, dann hat mich das so. Und ich habe gesagt, okay Gott, ich stehe auf. Bin aufgestanden, habe gesagt, Depression, jetzt bist du mein Feind, jetzt hast du verloren. Und abends ging es mir besser. Ich bin ja noch nicht da, wo ich sein möchte, aber ich möchte Gott die Ehre geben, dass wir manchmal aufstehen dürfen, aus unserer Passivität heraus und sagen dürfen, wir haben einen Feind. Und in der Endzeit spüren wir das, dass der mehr und mehr kommt. Aber wir dürfen überwinden. Und das ist die Predigt heute, darf ich mal kurz eure Hand sehen. Wer von euch fühlt sich als Überwinder? Fühlt sich als Überwinder? Ich kann euch ehrlich sagen, ich fühle mich nicht unbedingt oft als Überwinder, wenn man in solchen Tiefen drin ist. Fühlt man sich alles andere als Überwinder. Aber die Christine hat schon schön vorbereitet, wir leben nicht aus dem heraus, was wir fühlen oder was der Feind uns manchmal in unseren Gedanken setzt, sondern aus dem heraus, was Christus Jesus für uns getan hat und über uns ausspricht. Deswegen an die heiligen Überwinder in Nagold. Ich werde gar nicht viel sagen heute über Überwindern. 14 Tage werde ich es auflösen, das Rätsel. Aber ich spreche euch trotzdem heute schon so an, wie Jesus uns und euch sieht, an die Überwinder der Heiligen in Nagold. Das Sendschreiben an Thyatira. Der Sebastian hat jetzt die Woche über dieses Sendschreiben gepredigt und ich dachte, wir sind ein paar Gedanken dazu gekommen, mit denen ich euch mit reinnehmen möchte. Er hat gesagt, wie bekommen wir Jesus wieder in den Mittelpunkt als Gemeinde und in unserem Leben? Wie bekommen wir Jesus in den Mittelpunkt? Ich hoffe, er ist schon da im Mittelpunkt, aber wir sind auch Menschen. Wo haben wir das Vertrauen in Jesus verloren und stützen uns eventuell auf Strukturen statt auf den Diener des Blutes, Jesus selbst? Der Diener des Blutes war der Obed-Edom der Geschichte. Und er hat zusammengefasst, lasst uns wieder wie David vor der Lade Gottes, die Lade Gottes ist nichts anderes als die Gemeinschaft, die Gegenwart Gottes, hineinkommen wie ein Kind und tanzen. Der Sebastian kam ungefähr vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, weiß ich gar nicht, auf uns im Leitungsteam zu und gesagt, er brennt so, wir müssen über die Offenbarung predigen. Wir müssen über die Endzeit predigen. Und er hat es so auf dem Herzen gehabt, so sagt, darf ich predigen? Das war super. Go for it. Mit der kleinen Einschränkung, was willst du denn predigen? Wisst ihr, wie viele Endzeit-Theologien gibt? Unzählbar. Also Schirmacher, Professor Schirmacher, der wirklich gebildet ist, er sagt, unter den Gläubigen, evangelikalen Christen weltweit gibt es 20 verschiedene Endzeit-Theologien. Und 2 oder 3 sind die prägnantesten und eine ist eigentlich die herausragendste der letzten Jahrzehnte im Westen gewesen. Und ich habe den Sebastian gefragt, du, über welche willst du predigen? Ich verrate es euch jetzt nicht. Dann habe ich gesagt, du Sebastian, darf ich dir sagen, ich glaube das nicht mehr. Und was machen wir jetzt? Also ich glaube, die Theologie nicht mehr, die dahinter steht. Ich glaube, dass Jesus wiederkommt. Amen. Dass er regieren wird. Dass er uns zu sich ziehen wird. Aber wie das passiert, glaube ich nicht mehr, wie uns manche Theologen gesagt haben. So, jetzt hatten wir ein kleines Problem, der Sebastian und ich. Ja, was machen wir jetzt? Streiten wir? Fechten wir es uns auf? Gehen wir eine Woche ins Kloster und diskutieren? Ja, wir haben beide gesagt, du, uns ist die Beziehung viel, viel wichtiger, als Recht zu haben. Du darfst deine Dinge predigen, die du auf dem Herzen hast, und die Gemeinde ist mündig genug, selber zu predigen, zu prüfen, und ich werde meine Dinge tun. Und vor allem, wo sie zusammengehören, da wollen wir zusammen das Wort Gottes predigen. Wir waren uns eins darüber, wir sollten vorbereitet sein. Wir sollten uns vielleicht ganz neu dem Thema der Offenbarung nähern. Auch, wie gesagt, wenn es ganz viele Sichtweisen drauf gibt. Ich möchte euch kurz hineinnehmen in den Überblick. Diese 7 Sendschreiben, kann man ja viel darüber predigen, wahrscheinlich ganze Jahre, Jahrzehnte. Ich habe mal ChatGPT gefragt. Und dann den ChatGPT, den KI von ERF. Die kamen zum gleichen Ergebnis. Gibt es ein Muster der Sendschreiben? Ja, das gibt es. Es gibt dieses Muster, Jesus stellt sich immer zuerst vor. Und ich hoffe, dass wir das heute Morgen schon in der Anbetung erlebt haben. Jesus stellt sich vor als der, der er ist. Und in der Vorstellung dessen, wie Jesus sich vorstellt, ist eigentlich schon die Lösung drinnen. In dem, wie Jesus sagt, wie er ist in dieser Gemeinde, sagt er eigentlich schon, das ist die Lösung. Deswegen spreche ich euch als Überwinder an, ihr könnt es überwinden. So bevor der Psychologie hat Jesus schon längst gewusst, es ist gut, wenn man sich erstmal jemand lobt. Ja? Dann geht das Herz eher auf. Aber weil Wahrheit und Licht da ist, hat Jesus auch keine Angst, uns in die Wahrheit zu führen und uns vielleicht zu tadeln. Und das ist immer der springende Punkt bei uns Menschen. Wie nehmen wir den Tadel auf? Das entscheidet letztendlich, ob ich links oder rechts abbiege. Nicht das der Tadel an sich, sondern wie ich darauf reagiere. Dann sagt er jeder Gemeinde, was er genau tadelt. Und dann sagt er, hallo, ich tadle euch nicht um des Tadels willen, sondern dass ihr das überwinden könnt. Weil wenn das stimmt, was Jesus tadelt, weiß ja, das trennt mich von Gott letztendlich. Das nimmt mir die Beziehung, die Intimität zu Gott. Und jetzt schauen wir uns mal kurz das Sendschreiben nochmals an, in diesen Kategorien. An den Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, so spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. Jetzt kommt's Lob. Ich kenne deine Taten, deine Liebe und deinen Glauben, dein Dienen und deine Geduld und ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan hast als am Anfang. Wow. Das wünschte ich mir auch, dass Gott es über mich sagt. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel eine Frau gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben, Götzenopferfleisch zu essen. Jetzt kommt die Aufforderung. Ich habe ihr Zeit gelassen, umzukehren. Sie aber wollte nicht umkehren und von ihrer Unzucht ablassen. Den anderen rufe ich zu, halte fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Vielleicht nur zwei Dinge. Umzudrehen, mit dem was falsch ist, und an dem festzuhalten, was wir bereits haben. Jetzt kommt die Verheißung. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, manche Übersetzungen wahrscheinlich sagen, wer überwindet und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschütz zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich denke, vielleicht hat uns deswegen der Heilige Geist vorher ermutigt, 5 Minuten das Herz auszurichten. Sind wir bereit zu hören, was der Geist sagt? Die Selbstvorstellung, die flammenden Augen, Augen wie Feuerflammen. Dieser durchdringende Blick ist ja nicht so, dass wir sofort sagen, ja schön, super. Sondern die erste Reaktion ist, oh, das könnte peinlich werden. Ja, es wäre peinlich, wenn du und ich voneinander wüssten die ganz schlimmsten Dinge unseres Lebens. Wobei ich auf der anderen Seite sage, warum eigentlich? Jesus ist doch für uns gestorben. Er hat uns bedeckt, er hat uns gereinigt. Wir brauchen keine Angst haben, nicht mal voreinander, aber auf jeden Fall nicht von Jesus. Also wenn Jesus uns mit seinen Augen wie Feuerflammen, dann will er, dass wir Reinheit erleben. Ja, er muss das richten, was nicht richtig ist. Wir sehen uns nach seiner Heiligkeit. Und wir geben ihm freiwillig hin all das, was wir vielleicht gar nicht sehen. Und die reinigende Kraft ist letztendlich, was Jesus seiner Gemeinde zuspricht. Weil er weiß, wenn sie das nicht erlebt, wird sie auch nicht in der Kraft des Geistes wirken können. Die Bedeutung der Füße wie Golderz könnte man übersetzen mit Stärke und Beständigkeit. Golderz ist ein sehr widerstandsfähiges, wertvolles Material. Es steht für Standhaftigkeit, Reinheit und göttliche Autorität. Gericht und Herrschaft. In der Antike waren Füße aus Metall ein Zeichen von Macht und Unerschütterlichkeit. Jesus steht fest und herrscht gerecht. Also Jesus hat schon Stand eingenommen und hat gesagt, Leute, ich sehe, was los ist. Leute, ich sehe in euer Innerstes hinein. Leute, ich sehe, wie super ihr seid als Gemeinde. Euer Glauben, eure Liebe, eure Hingabe. Ich sehe das. Aber eins habe ich gegen dich. Und da stehe ich, Jesus. Ich gebe dem Geist der Isebel keinen Raum. Ich habe Herrschaft über sie genommen, weil ich weiß, dass ihr euch verführt. Und jetzt rufe ich euch auf, dasselbe zu tun. Wenn wir diese unerschütterliche Sichtweise von Jesus haben, warum sollten wir dann Angst haben vor ihm? Warum sollten wir uns fürchten, wenn er solche Gedanken ins Licht bringt? Diese Gedanken, die uns letztendlich versklaven. Ich gehe nochmal zurück zu dem, wo wir alle herkommen, Adam und Eva. Und es ist interessant, ich kann diese Geschichte tausendmal lesen und ich habe das Gefühl, es ist immer wieder was Neues dabei. Und ich höre gerade, inspiriert von meinem Freund und Bruder Volker, einen neuen Prediger, Jamie Winship. Und er sagt, wenn wir ein falsches Selbstbild haben, heißt es nichts anderes, als dass wir ein falsches Bild von Gott haben. Wenn wir ein falsches Selbstbild haben, es ist ein Hinweis darauf, dass wir ein falsches Bild von Gott haben. Und somit könnte auch heute ein neues, weiteres, transformierendes Denken sein. Lasst uns so über Gott denken, wie Jesus über Gott denkt. Und dann so über uns denken als Überwinder, wie Gott über uns denkt. Und dann so handeln. Jamie Winship sagte, Eva hatte eine falsche Vorstellung von Gott, was zu einer falschen Vorstellung von sich selbst führte. Sie schämte sich. Schuld ist der Glaube, dass ich etwas Falsches getan habe. Scham ist der Glaube, dass ich etwas Falsches bin. Ich frage jetzt nicht, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass ein Großteil der Christen, egal ob sie 30, 40 oder wie lang gläubig sind, mit diesem Thema immer noch zu kämpfen haben. Wie kann ich den Tadel von Jesus annehmen, wenn ich mich in irgendeiner Weise schuldig fühle? Wie kann ich zu einem Überwinder werden, wenn ich mich eigentlich als falsch fühle? Egal welchen Namen du jetzt dafür einsetzt. Und wenn wir ehrlich sind, findet in jedem von uns solche Gedanken statt. Und da müssen wir radikaler werden. Da müssen wir sagen, das stimmt einfach nicht mehr. Glaube dieser Stimme nicht mehr. Weil sonst ist unser Gott eigentlich, Entschuldigung, ein Papiertiger. Ist er aber nicht. Ich habe geschrieben, wenn Schuld und Scham in unserem Leben ist, dann fühlt sich jede Hilfe, die wie eine Ermahnung wirkt, wie eine Bestätigung meines Selbstbildes und ich werde sie nicht als Chance der Veränderung sehen. In jeder Predigt, wo vielleicht der Prediger ein Wort zitiert, wo Ermahnung drin ist, mache ich zu innerlich. Sobald ich das Empfinden habe, ich habe noch was Falsches in mir, ich bin noch was Falsches. Es greift mich an in meiner Person und ich werde eine Theologie entwickeln oder was auch immer entwickeln, um das nicht an mich heranzulassen. Da ist nicht der Prediger dran schuld, da ist nicht das Wort Gottes dran schuld, da ist niemand dran schuld, es ist nur unser Selbstreflex. Und den können nur wir immer wieder überwinden. Schauen wir uns die Geschichte nochmals an. Warum hat Eva sich verführen lassen? Jamie Winship sagt, es ist ganz einfach, sie hat ein falsches Gottesbild. Naja, warum sagt Gott, ihr dürft von allem essen, aber von diesem einen nicht? Jetzt sagt doch unsere Seele, oh Gott ist gemein. Gott möchte mir was vorenthalten. Und schon hat der Feind uns. Wenn ich nur das glaube, dass Gott mir irgendetwas vorenthalten möchte, was ich glaube, was mir gut tut, habe ich schon verloren. Und es bestätigt ja letztendlich die Geschichte. Und ich möchte die Geschichte mal ein bisschen umschreiben für euch, weil wir es schon so oft gehört haben. Stellt euch mal vor, das wären gar keine Bäume gewesen. Stellt euch mal vor, weil Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Stellt euch mal vor, es wäre ein Garten Eden gewesen, wo sagt, Leute, ich habe 1000 Engel für euch. Die unterstützen euch Tag und Nacht an das Gute. Nimmt und esst und seid fröhlich. Aber ein Engel ist leider unter den 1000 dabei, auf den dürft ihr nicht hören. Der sagt, er weiß, was richtig und falsch ist. Der sagt, was gut und böse ist. Wenn der euch begegnet, dreht sofort um und geht weg. Was würdet ihr machen? Würdet ihr jetzt noch sagen, dass Gott euch was vorenthalten möchte? Es ist beschützend. Er sagt, du hast die Wahl. Du kannst auf 1000 und 100.000, 1 Million Engel hören, die dich unterstützen in deinem Wesen, in deiner Entwicklung, in deinem Arbeiten, in deinem Beruf. Auf einen einzigen sollst du nicht hören. Und wisst ihr, ist euch schon mal aufgefallen, was die Bibel über die Bäume sagt? Wer weiß, was im Psalm 1 steht? Wer ist gepflanzt? Eine Person. Die Bibel nimmt Bäume sehr oft als Symbol für Menschen. Vom ersten bis zum letzten. Was ist, wenn es da gar nicht darum geht, um die Frucht, sondern wenn es um die Stimme geht, die der Feind in unser Herz gelegt hat? Sollte Gott etwas vorenthalten? Oder? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das steht übrigens gar nicht drin in der Bibel, wer es gesagt hat. Steht nur drin, ihnen wurden die Augen aufgetan. Und Gott fragt nicht, na, wer hat euch die Augen aufgetan? Gott fragt, wer hat es euch gesagt? Also auf welche Stimme hören wir? Und das ist genau die Frage. Es ist wie Essen. Welche Stimmen verinnerlichen wir Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht? Und wenn wir nicht rauskommen aus dem Denken über falsche Stimmen, über uns selber, über Gott, über unseren Bruder, über unsere Schwester zu denken, dann werden wir auch nicht rauskommen aus dem Sumpf, in dem wir uns manchmal sind. An den Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, so spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflamme und Beine wie Golderz. Ich hoffe, ich konnte dich im ersten Teil ermutigen zu sagen, ich brauche keine Angst haben. Vor jemandem, der fast angstwirkend auftritt, nicht als Angst machen, sondern als Sicherheit. Jesus sagt zu dir, ich stehe fest. Meine ist das Reich und die Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Isebel ist doch. Und das sollte uns Mut geben, da reinzuschauen, was Gott für uns hat. Und diese Haltung entscheidet, wir werden wahrscheinlich nicht die Sendschreiben durchmachen, obwohl meine Frau sich von Herzen wünscht, Entschuldigung, dass ich das sage, aber das darf ich ja sagen, das wisst ihr ja selber, meine Frau hat ein Herz für die Sendschreiben, für die Offenbarung, sie würde sich wünschen, wir würden jeden Sonntag darüber predigen. Wahrscheinlich machen wir es nicht, aber uns ist es trotzdem wichtig. Aber wenn ihr es zu Hause selber lest, wird darüber entscheiden, ob ihr daraus einen Segen zieht, wie euer Selbstbild und wie euer Gottesbild ist. Und jetzt konnte ich es tatsächlich nicht lassen, euch ein bisschen was von der Schule zu erzählen. Weil ich habe in dem entdeckt, wie Jesus sich in Offenbarung, den Sendschreiben deckt, dass das in unserer Schule eigentlich stattfinden soll. In der Pädagogik gibt es einen Spruch, der ist schon ewig alt, da heißt es, Beziehung vor Erziehung. Ja, das können euch viele Ratgeber sagen, wenn du dein Kind irgendwohin erziehen willst, schau, dass du zuerst eine Beziehung hast, bevor du es erziehst. Und mir kam der Gedanke, eigentlich brauchen wir nur was mehr. Vor der Beziehung muss nur was anders stehen. Und mir kam diese Selbstoffenbarung dessen, wer Jesus ist. Und wir entwickeln gerade diesen Zirkel, wenn Identität vor Beziehung kommt, vor Erziehung kommt, dann bin ich bereit für Schulung, für Veränderung. Und für die Schule haben wir gesagt, wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du tun, zu was du berufen wurdest. Dann kommt die Beziehung. Wenn du weißt, wer du bist, sind Beziehungen eine Ergänzung und keine Gefahr. Wenn du weißt, wer du bist und du in gesunden Beziehungen lebst, so bist du bereit für Charakter und Weisheit. Das ist letztendlich die Erziehung. Und erst dann, wenn du weißt, wer du bist, wirst du in das investieren, was dich antreibt und deine Identität ausmacht. Dazu vielleicht nächsten Predigt ein bisschen mehr. Dieses Thema durchzieht sich bei mir immer und immer und immer wieder mehr. Je mehr ich in meine Identität hineinkomme, in der Gott mich berufen hat, je ruhiger kann ich werden, auch mit meinen Schwächen. Kommen wir zurück zu Thyatira. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel eine Frau gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, zu Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Das Lob habe ich jetzt ein bisschen schnell überflogen. Das kennt ihr schon alle, oder? Ah, der Schwab natürlich wieder. Aber vielleicht müssen wir da kurz nochmal innehalten. Könntest du so ein Lob überhaupt annehmen? Oh ja, also, dem Herrn alle Ehre. Oder sonst hier irgendwelche Floskeln. Aber stell mal vor, es ist ehrlich gemeint. Von Jesus ist ehrlich gemeint. Ich kenne deine Taten, deine Liebe, deinen Glauben, dein Dienen, deine Geduld und weiß, dass du in letzter Zeit sogar noch mehr getan hast als am Anfang. Es ist ehrlich gemeint, es ist kein Honig, um den Mund zu schmieren, um hintenrum im Dolch zu kommen. Er sieht es, es ist so. Und soll ich einmal was sagen? Boah, ich wäre froh, wenn Jesus zu allen Gemeinden das sagen könnte hier im Westen. Weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht immer so. Man muss es Herr sagen, tut mir leid, guck, dass meine verblendeten Augen das sehen, was du siehst. Aber wenn es selbst so ist, und das hat mich überrascht, die Gemeinde, wenn die so gut ist, dass dieser Lob ernst gemeint ist, dieses Lob, von Herzen kommt, der Realität entspricht, dann frage ich mich, wie kann es sein, dass in solch einer Gemeinde, die so viel Gutes hat, solch ein Tadel kommt? Ich meine, das ist für mich keine Kleinigkeit, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Das ist für uns weit weg, okay. Weil es für uns so weit weg ist, möchte ich euch nur eine Situation herausnehmen, was die Isabel für eine Frau war. Die Frau hat es geschafft, neben dem heiligen Gottesdienst Israels, das sind Woche für Woche geopfert worden. Da lief alles gut, die haben Gott gedient, die haben einander gedient, die haben das Passafest wahrscheinlich gehalten und dieses Fest gehalten. Wurde jetzt geschafft, nebenher 400 Baalspriester und andere einzuschleißen. Und Elia kommt und muss ihnen sagen, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Er provoziert das Volk Gottes, vor eine Entscheidung zu stehen. Zu sagen, du musst dich entscheiden. Und das Schlimme ist, für mich das Schlimme in der Situation, das zeigt auch, zu was ich fähig bin, und das Volk antwortete ihm nichts. Wir sind fein raus. Ich glaube, dass Gott uns vor Situationen stellen wird, wo entweder Propheten uns herausfordern Oder Regierungen wie damals die Kaiser von Rom sagen, vor wem kniest du dich nieder? Und dann ist jegliche Passivität zu spät. Das Erstaunliche daran, an die Botschaft der Gemeinde in Thyatira ist, der, wie kam denn das? Habt ihr mal gelesen, wie das reinkam in die Gemeinde? Kamen da die Baalspriester von außen? Keine Ahnung, wie die getanzt sind. Ja, wie kamen denn die Baalsanbetung und Götzenopferfleisch essen? Und wie kam denn das? Das Erschreckende ist, es kam eine Frau namens Isebel, die sich als Prophetin ausgab und meine Knechte lehrte. Und das ist, und so finde ich mit das Schlimmste, wenn innerhalb der Gemeinde wir Leute einladen, die sich als Propheten ausgeben und etwas lehren, was uns in diese Passivität treibt. Jesus und. Es ist okay, wenn du Jesus nachfolgst, aber das andere ist auch okay. Und das ist, was Jesus hier ankreidet. Er sagt, ihr könnt in eurem Leben, in eurer Gemeinde es nicht zulassen. Jesus und. Ich weiß, es passiert euch nicht, aber mir ist es passiert. Und ich möchte es kurz machen, in die Geschichte reinzunehmen, wo der Heilige Geist mich überführt hat von dem Götzendienst in meinem Herzen. Das war Anfang 20, hatte ich es empfunden, dass Jesus diese Bibelstelle zu mir sagt. Du hingespannt auf beiden Seiten. Ich habe es nicht kapiert. Weil ich eigentlich dachte, ich bin so wie das Lob. Ich diene Gott, ich gebe mich hin, ich glaube ihm, ich liebe ihn und so weiter. Und ich habe es lange nicht verstanden, aber bin im Nachhinein froh, dass dieser Impuls kam. Was war passiert? Ich mache es kurz, ihr wisst es alle, ich habe viele von euch ja schon gesagt, ich bin im Elternhaus groß geworden, bin mit der Oma von dem 7. bis zum 14. Lebensjahr, habe ich mit ihr das Ehebett geteilt und das Wohnzimmer. Ich war ihr Ersatzehemann. Ja, macht man halt. So, das Problem war, meine Mutter war eine sehr treue, hingegebene, liebevolle Frau, die sie nie gewagt hätte, dieser dominanten Oma zu widersetzen. So, jetzt saß ich zwischen zwei Frauen. Einer sehr lieben, gutherzigen, gutmütigen Mutter, die mich allein gelassen hat, weil sie es nicht gewagt hat, gegen diese dominante Frau aufzustehen. So, und was war die Lösung in meinem Herzen? Die Lösung in meinem Herzen war, ich kriege irgendwann eine idealisierte Frau und die wird mich trösten, die wird für mich kämpfen, die wird für mich einstehen. Das dachte ich tatsächlich. Ist es falsch zu träumen, dass man eine Frau findet? Nee, wünschen wir uns doch alle, oder? Aber was ich lange nicht gecheckt habe, dass es ein Götzenbild ist. Ich erwarte von dem Bild dahinter etwas, was nur Gott mir geben kann. Und ich kann euch sagen, das hat mir viele Schmerzen bereitet. Ich wäre froh gewesen, ich hätte es vorher kapiert. Aber ich bin so dankbar, dass Jesus Licht hineinbringt. Die Bedeutung von einem Ideal, Gestalt, Erscheinung, Vorstellung, U-Bild. Es stammt von Seherblicken. Das Ideal leitet sich aus dieser Vorstellung des vollkommenen U-Bilds ab. Und da kann uns der Feind jeden von uns am Haken haben. Dein Idealbild von einer Situation weiß ich nicht. Aber meistens haben wir Bilder in unserem Kopf, die sagen, wenn das passieren würde, dann wäre es gut für mich. Wenn ich das hätte, dann hätte ich keine Probleme. Wenn das und das nicht in meinem Leben wäre, dann. Das sind letztendlich alles nur Ideale. Und wenn wir die Ideale weiterlesen, heißt, ja, Ideal und Idol sind sprachlich verwandt. Beide kommen von der Vorstellung des Bildes oder Abbildes. Ideal, das gedankliche, vollkommene Bild, Idol, das sichtbare, verehrte Bild oder Vorbild. So, und wenn das stimmt, dann verstehe ich, wenn Jesus in unserer heutigen Gemeinde sagt, ich habe eins gegen euch. Ihr könnt dieses Ideal bilden in eurem Kopf. Diese Vergötzung von Hilfe, die woanders herkommt außer mir, das dulde ich nicht. Nicht, weil ich ein eifersüchtiger Gott bin, sondern weil ich weiß, es zerstört uns. Und jetzt ist die Frage, wollen wir immer noch, dass Licht und Wahrheit in unser Leben hineinkommt? Ja. Weil ich doch weiß, ich habe einen guten Papa, der will, dass mir es besser geht. Ich komme zum Schluss. Ich habe ihr Zeit gelassen, umzukehren. Sie aber will nicht umkehren und von ihrer Unzucht ablassen. Wisst ihr, Unzucht ist nicht nur sexuelle Unzucht. Es ist auch geistliche Unzucht. Und Jesus will seine Gemeinde reinigen davon. Hatten wir es nicht erst im Seminar oder unserer Gemeindefreizeit, das Feuer? Wollen wir dieses Feuer, das uns reinigt? Und Jesus sagt, ich habe ihr Zeit gegeben. Wiederum die große Geduld unseres Herrn, wo wir vielleicht schon längst keine Zeit mehr hätten. Und er ermutigt uns festzuhalten an dem, was wir haben. Weil Jesus uns als Überwinder sieht, traut er jedem Einzelnen von uns zu, das zu überwinden, wo in unserem Herzen noch Götzendienst da ist, bewusst oder unbewusst. Ich war mir lange Zeit nicht bewusst, dass ich einen Götzendienst habe. Und das ist das Schlimme daran. Es sind Dinge, die ja an sich per se nicht schlecht sind. Aber alles, 1000 Möglichkeiten in unserem Herzen können zu einem Götzendienst werden. Wenn wir denken, dass das uns hilft, unsere Not, unsere Seele zu heilen. Ich werde in der nächsten Predigt mit uns durchgehen, wo ich glaube, dass Gott mir ein paar Dinge gezeigt hat, wie wir als Überwinder das schaffen können. Was Jesus dafür getan hat, dass wir als Überwinder leben können. Ich möchte schließen mit dem Gebet, dass ihr vielleicht leise mitbeten könnt, wenn ihr wollt. Ich lese es einmal vor. Herr, zeige mir bitte, wo ich in meinem Herzen an Idealen, Idolen, Wünschen oder Götzen noch festhalte, damit ich mich davon trennen kann und stattdessen deine Liebe und Annahme empfangen kann. Jesus, und das möchte ich jetzt von Herzen nochmals laut beten. Herr, zeige mir bitte, wo ich in meinem Herzen an Idealen, Idolen, Wünschen oder Götzen noch festhalte, damit ich mich davon trennen kann und stattdessen deine Liebe und deine Annahme empfangen kann. Amen.